Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Accelerate in the Digital Masters of the Universe. Heute mit einem weiteren Digital Master of this Universe, mit Jochen, Jochen Strähle. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Jochen ist unser Scientific Advisory Board. Und das sage ich auch so, weil er füllt es vollumfänglich aus. Und heute wollen wir über das Thema Fashion sprechen. Aber Jochen, bitte stell dich erstmal unseren Hörern vor.
Ja, Lennart, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Professor für International Fashion Management an der Hochschule Reutlingen, bin da auch Dekan, das heißt, ich bin verantwortlich für die ganze textile Ausbildung ums Thema Mode und komme selber aus der Branche, bin seitdem ich klein bin in der Textilbranche unterwegs und habe verschiedene Aufgaben und Jobs in der Branche gehabt, war selber auch Vorstand von einem Unternehmen und über verschiedene Kontakte kenne ich euch ja aus der Beratung und aus der Zeit davor und eure Industrieerfahrung. Und so sind wir eigentlich auch in Kontakt gekommen. Und deswegen freut es mich wahnsinnig, hier zu sein und mal über das Thema Fashion mit dir zu sprechen.
Super, ich freue mich auch total. Und wir haben ja schon im Vorgespräch gemerkt, dass wir typisch deutsch ja erstmal über die ganzen Probleme hergezogen sind. Ja. Und jetzt ist die Idee, dass wir auch erstmal über die Fashion-Branche im deutschsprachigen Raum sprechen und unsere Eindrücke etwas gegeneinander verproben wollen. Du hast ja Einblicke, die auch nochmal einen Tick tiefer manchmal gehen, auch in Richtung Marktforschung und sehr, sehr nah am Endkonsumenten. Wir bewegen uns natürlich viel dann auch im B2B-Umfeld, im Fashion-Kontext. Und wir kriegen ja an mehreren Stellen mit, dass es kaum einen Moment gibt, an dem der eine Geschäftsführer zum anderen Geschäftsführer sagt, boah, was war das für ein Bombenjahr, oder?
Ja, das ist schwierig. Also es ist schon so, die Modebranche oder vielleicht, wenn man sogar weiterfasst, die Textilbranche ist echt in einem wahnsinnigen Umbruch. Also wenn man das jetzt die letzten 30, 40 Jahre betrachtet, gerade so in Deutschland, dann hat sich das Bild halt radikal gewandelt. Ich meine, wenn ich zurückdenke an meine Eltern oder meine Großeltern, die ja schon in der Branche waren, dann war das alles ein regionales Geschäft teilweise auch. Es gab Webereien, es gab Spinnereien, Strickereien, es gab Konfektionsunternehmen, die dann für diese ganzen Handelsunternehmen hier in Deutschland produziert haben und verkauft haben, meine Eltern ja auch. Und dieses ganze Geschäft hat sich in den letzten 20, 30 Jahren natürlich radikal gewandelt und das merken viele Unternehmen und manche sind halt dann den Weg gegangen zu vertikalisieren und haben sich dann da zusammengeschlossen, ihre Wertschöpfungsketten erweitert, Produktionsstätten irgendwo anders aufgebaut. Manche haben sich dann rein auf den Handel konzentriert dann kam natürlich irgendwie vor 20 Jahren noch das Thema E-Commerce langsam auf und seitdem knirscht es irgendwo im Gebälk. Und deswegen, was du sagst, ist vollkommen richtig, egal mit welchem Unternehmen man spricht. Es gibt immer so ein paar, die sagen, boah, das ist jetzt richtig, richtig geil und wir machen richtig viel und gute Geschäfte und haben eine Idee, wie es gehen kann. Bei den meisten merkt man aber echt schon wahnsinnig viel Unsicherheit.
Ja, also ich glaube, das wird natürlich häufig auch auf das Thema Wetter abgeschoben. Also ich erlebe kaum eine Jahreszeit, die jetzt gut für die Fashionbranche wäre oder Textilbranche in den letzten Jahren. Es ist entweder zu viel Schnee oder zu wenig oder der Regen fällt genau an den Tagen, an denen er nicht fallen soll. Aber abgesehen vom Wetter sehe ich, dass wir da das gleiche Feedback bekommen. Und ich glaube, wir sehen es natürlich häufig noch aus der Perspektive, dass sehr, sehr viele, also es gar nicht häufig so ein Erkenntnisproblem ist, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Und das rührt ja wahrscheinlich daher, dass das Geschäftsmodell von diesen ganzen, jetzt bleiben wir mal im Fokus auf Textilhersteller vielleicht im ersten Schritt eher, dass das klassischerweise eben darauf ausgerichtet ist und war, immer der Mode folgend neue Kollektionen rauszubringen und dann wird es der Wholesale schon richten, diese an den Endkonsumenten zu bringen. Und das ist eigentlich die Brücke, die ja nicht einsturzgefährdet ist, aber die einfach nicht mehr in der Form besteht, wie sie vor 20 Jahren bestanden hat.
Ja klar, weil man muss sich ja auch so sehen, wenn man Handel und Wholesale in der Kombination sieht oder auch Hersteller und Handel, dann hat ja jeder eine gewisse Funktion in so einem Marktkontext. Ne? Und die Handelsunternehmen haben ja immer diese Grundfunktion beinhaltet. Sie haben Überblick über den Markt gegeben, sie haben selektiert, sie haben Produkte gebündelt, so diese Überbrückungsfunktion. Und diese Funktionen sind letzten Endes auch durch die Digitalisierung weggefallen, weil ich brauche ja niemanden mehr, der mir einen Überblick über den Markt gibt, ja, und deswegen dann auf Messen fährt und von irgendwelchen Lieferanten Sachen kauft. Das kann ich mir ja selber angucken. Und im Zweifelsfall, das, was wir im digitalen Bereich gesehen haben, ist natürlich im Modebereich jetzt auch angekommen. Ich meine, ich brauche auch niemand mehr als Berater, der mir einen Fernseher selektiert. Das kann ich mittlerweile selber. Und dasselbe haben wir in der Mode. Und deswegen ist so diese Grundfunktion des Handels auch gar nicht mehr notwendig. Ne? Früher habe ich das vielleicht auch noch lokal gebraucht, dass mir jemand die Ware herbesorgt hat. Auch das brauche ich nicht mehr. Deswegen tun sich die Handelsunternehmen an der Seite schwer. Und im Umkehrschluss aber auch die Lieferanten und die Hersteller, weil die ja nicht mehr für die Händler produzieren, sondern jetzt tatsächlich für den Endkunden, was ja eigentlich immer eine hilfreiche Sache ist, für jemanden zu produzieren, der zum Schluss das Produkt haben will. Und das haben die aber nie gelernt, weil die immer auf Masse gehen, auf Bündelung gehen, auf Mengen gehen. Und das funktioniert halt mit einem individualisierten Kunden einfach gar nicht mehr. Und parallel dazu gibt es natürlich noch andere Entwicklungen, gerade so auf der Konsumentenseite, die auch das Einkaufsverhalten und die Rolle von Mode komplett verändert hat. Also wir haben viel Forschung jetzt bei uns an der Hochschule gemacht, auch zum Thema, was beeinflusst denn Mode überhaupt und woran orientiert man sich? Und wenn man sich das die letzten 50, 60 Jahre anschaut, dann merkt man, dass eigentlich Musik immer so ein Haupttreiber war. Also für die Jugend und für die ja, relevanten Kundinnen und Kunden. Und gerade so, wenn man über ja so diese 15- bis 20-Jährigen, 25-Jährigen spricht, die eigentlich so das Gesamtsystem ja mittreiben. Und da stellt man ja fest, ja, jede Generation hatte so ihren Style und ihr visuelles Idol. Und was die Modeunternehmen natürlich dann einfach nur gemacht haben, ist dann zu gucken, hey, geil, der sieht gut aus, den hören alle, den wollen alle imitieren. Und zack, da habe ich dann so einen Style. Und es ist halt so, ob du jetzt dann irgendwie Punk guckst oder ob du Elvis Presley anguckst oder Hip-Hop in den Frühzeiten oder ob du dir das Grunge-Thema anguckst. Das hat gezogen, weil auch so ein visuelles Bild entstanden ist. Und das Ganze hört eigentlich in der Tat auf. Und das, wenn man das empirisch tatsächlich untersucht, dann ist es relativ eindeutig auf Napster zurückzuführen. Weil mit Einführung von Napster und dann in dem Nachgang diese Streaming-Dienste gibt es diese Fokussierung nicht mehr. Und jetzt gerade so, wenn wir über Spotifyisierung der Modebranche sprechen, dann ist eigentlich genau das gemeint, dass man nicht mehr eine Selektion hat und das will man auch nicht mehr, sondern man hat einfach eine Plattform, die alles zur Verfügung stellt und ich habe einfach Bock, mir eine Playlist anzugucken und mir nicht mehr ein ganzes Album anzuhören. Und die Modebranche ist an der Stelle und viele Hersteller haben da, glaube ich, den Zahn der Zeit oder die Zeichen der Zeit komplett verpennt, weil sie immer noch in Kollektionen und sowas denken. Aber das so ist es nicht mehr. Ne? Die Leute kaufen auf der Plattform, die Leute wollen sich ein Stück rausholen, was ihnen passt. Und da ist es ihnen ja vollkommen Rille, ob diese Hose jetzt in einem großen Konzept-Kollektionsrahmen erstellt wurde. Hauptsache, diese eine Hose ist super und ist geil. Und ich glaube, das, was die Musikindustrie schon längst vorgemacht hat, das viel pointierter zu machen, viel fokussierter auf ein geiles Produkt und vielleicht nochmal, jetzt mal umgangssprachlich gesprochen, von der EP zu sprechen, wo ich mal 3 oder 4 Sachen habe, anstatt von irgendwie einem Pink Floyd The Wall 1,5 Stunden Epos, das hört sich heute niemand mehr an. Und genauso ist die Modebranche auch. Und damit einhergehend kommt natürlich das andere Problem, weil das Thema Zielgruppen natürlich aufschmelzt. Na, heute ist vieles erlaubt und diese Markenbindung findet dann auch in einem anderen Kontext statt. Also, und da ist halt die Musikindustrie, glaube ich, einer der Hauptthemen, wo man sich auch inspirieren lassen kann, um auch ein bisschen zu verstehen, wie Digitalisierung vielleicht auch in der Modebranche zukünftig sich noch weiter verändern wird.
Also finde ich einen super Vergleich, auch wenn es natürlich jetzt da Unterschiede gibt allein schon im Konsum, ja, des Produktes. Aber wenn du von der Musikbranche sprichst, dann sieht man ja jetzt, dass das Geld auch nicht mehr mit der EP oder mit der Single oder mit dem Album gemacht wird, sondern mit dem Konzert und mit dem Merchandise drumherum. Das heißt, es ist ja schon im Geschäftsmodell ein Riesenshift damit einhergegangen. Und das sehe ich ja in der Textil- oder Fashionbranche, da sind ja noch Welten ja, zu gehen. Das heißt, dass das Geschäftsmodell von Textil- und Fashionherstellern, so wie sie jetzt am Markt noch existieren, ist ja immer noch grundsätzlich das Gleiche wie vor 20, 30 Jahren. Obwohl, wie du beschrieben hast, Angebotsseite und Nachfrageseite sich ja komplett in unterschiedliche Richtungen bewegt haben.
Ja, nein, das ist so. Und deswegen auch die, man kann ja auch kritisieren, gerade bei den Textilherstellern, dass auch die Art und Weise des Produktes sich nicht verändert hat. Also ein T-Shirt von 1992 ist technisch gesehen jetzt nicht unbedingt ein anderes als das T-Shirt, was ich heute habe. Ich benutze bei mir in einer Vorlesung immer das Beispiel, ich habe so einen Apple Newton von 1993. Weiß nicht, kennst du das Ding? Mhm. Ja. Sensationell, mit einer 4 Megabyte Flashkarte als externen Speicher. Sensationell. Und das hat sich schon gewandelt. Wenn ich mir jetzt das neue iPhone angucke, dann kann das tatsächlich mehr. Und da bin ich auch bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen, weil in diesem Produkt tatsächlich ein Mehrwert steckt. So, bei den textilen Produkten ist es nicht so. Das T-Shirt ist eigentlich das Gleiche. Das hat jetzt halt einen anderen Aufdruck und ist jetzt irgendwie länger oder kürzer. Aber da muss ich jetzt erstmal Zahlungsbereitschaft für generieren. Und das Einzige, was mir einfällt, ist dann zu sagen, na gut, das ist jetzt irgendwie blau und nicht mehr rot wie letztes Jahr. Und das muss ich jemand erklären. Und da tun sich die Händler natürlich schwer, weil ihnen da auch so ein bisschen die Innovation und Vorstellungskraft fehlt, auch in diesem ganzen Produktionsprozess. Und das ist ja so, man muss sich ja vorstellen, wenn wir jetzt Apple managen würden als Modemanager, dann würden wir wahrscheinlich immer noch das Ur-iPhone haben, würden sagen, jetzt gibt es in Rot, ja, und deswegen musst du es jetzt bezahlen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube auch viele Probleme dann, wenn wir dann so in Richtung Nachhaltigkeit denken, die dann so mit Margenthemen und billiger Produktion zu tun hat, sind einfach eine Reaktion auf, dass das Produkt und diese emotionale Verknüpfung zu den Konsumenten nicht mehr stattfindet. Und ich glaube, da haben die Marken insbesondere auch so in der Vermarktung nicht verstanden, dass es ein anderer Bezug ist, den ich zu meinen Kunden aufbauen muss als früher. Und vielleicht nochmal das eine Beispiel mit, was du vorhin angesprochen hattest, mit den Konzerten und Merchandising, da nochmal einen Bezug zuzunehmen. Ich meine, es ist ja schon irre, dass wenn die Leute über einen Hoodie im H&M diskutieren, sagen, boah, der kostet jetzt aber 12 Euro, 10 Euro, 15 Euro, der ist viel zu teuer, und dann genau die gleichen Leute beim Rock am Ring 30, 40, 50 für ein echt schlechtes Produkt ausgeben, dann muss man ja sagen, dann scheinen ja die Leute das Thema Emotionalisierung besser verstanden zu haben als manche Modemarke. Ne? Und da hat es, glaube ich, auch was damit zu tun, wie die Modemarke in die Kommunikation mit ihren Kundinnen und Kunden kommen.
Ja, bevor wir, glaube ich, auf das Kommunikationsthema eingehen, weil das ist sicherlich ein zentraler Hebel, in Anführungsstrichen, würde ich genauso sehen. Würde mich ja schon nochmal interessieren, du hast ja auch viel Kontakt mit Vorständen, mit Geschäftsführern, und ich denke mal, dass du meine Hypothese unterschreiben würdest, die ich vorhin geäußert habe, dass es nicht immer ein Erkenntnisproblem ist oder meistens kein Erkenntnisproblem, sondern eigentlich ein Umsetzungsproblem. Du hast ja schon beschrieben, wie das klassische Textilhersteller-Geschäftsmodell funktioniert. Ich muss in Volumen denken, ich muss in sehr großen Zeitintervallen nach vorne denken können und Entscheidungen zu treffen, die natürlich finanziell mich erstmal in eine extreme Abhängigkeit dazu bringen, die Ware, die ich dann da eingekauft habe, auch wirklich an den Mann zu bekommen. Ja? Deswegen stelle ich mir ja immer vor, dass das weiterhin auch das Korsett ist, aus dem man so schwer ausbrechen kann, und was wiederum bedingt, dass das Geschäftsmodell an sich kaum Entwicklung genommen hat. Siehst du das genauso?
Das ist vollkommen richtig. Und es ist natürlich auch so, dass man sich wahnsinnig viele Sicherheit wünscht. Deswegen fokussiert man sich auf die Produkte, die ich sowieso schon kenne, und die bilden mein Gerüst, um dann neue Produkte auszuprobieren. Aber die schaffen es natürlich nicht auf die Fläche oder auf die relevanten Plätze auf einer Webseite, weil die natürlich meine Grundsubstanz wegnehmen. Und mit diesen festgezurrten Bereichen erschlage ich alles. Und damit lähme ich auch zwangsläufig eine gesamte Organisation. Und die meisten Top-Manager wünschen sich natürlich mehr Produkte und mehr Wagnis. Aber das geht halt einfach in der Regel mit Mengen einher. Und der Marc sagte das bei euch im letzten Podcast, das fand ich sehr, sehr treffend. In dem Moment, in dem die Mengen gebündelt sind, wandelt sich diese Kundenorientierung sehr, sehr schnell. Und das bringt es, glaube ich, wirklich auf den Punkt. Und die Frage nach den Lösungen ist natürlich nicht trivial, aber ich glaube, es ist erstmal das Wesentliche, dass man erkennt, dass diese Art und Weise zu arbeiten früher oder später immer in eine Sackgasse führt, weil es immer nur einen Preisdruck zur Folge hat, wenn der Mehrwert nicht wirklich klar ist. Und ich mache immer gerne mit Studierenden so ein Gedankenexperiment und ich komme ja Gott sei Dank ganz gut rum in der Welt und das, die Antworten sind immer gleich, ne? Egal ob du die in Tokio stellst oder in New York oder sonst wo. Wenn man den fragt, wer hat schon mal Geld in der Tasche gehabt und hat gesagt, heute gebe ich es aus und der ist dann aktiv auf eine Webseite gegangen oder in Läden gegangen und ist dann nach Hause gegangen und hat nichts gefunden. Ja, dann habe ich in der Regel eine Zustimmungsquote von zwischen 99% und 100%. Und dann muss man sich ja schon die Frage stellen, wie falsch sind eigentlich unsere Produktentwicklungsprozesse und unsere Vermarktungsprozesse und unsere Markenprozesse, wenn ich 100% von Kunden habe, die in eine Stadt wie New York oder Amsterdam oder London oder Tokio oder Shanghai rausgehen und sagen, ich möchte jetzt was kaufen, bitte gib mir nur ein T-Shirt, was einigermaßen passt und von 100.000 Kleidungsstücken, die da rumhängen, trifft nicht ein einziges meinen Bedarf. Also da müssen wir irgendwas falsch machen.
Also wir haben ja heute uns absichtlich vorgenommen, mal ein bisschen Bestandsanalyse zu betreiben. Deswegen ist mir wichtig, dass wir da auch noch weiter im Kern herumbohren, wo liegt denn eigentlich das Problem? Ja. Und ich glaube, abgesehen von dem diskutierten einfach Bestellzyklen, Produktionszyklen und dem Denken in Kollektionen und eben diesem engen Korsett, was einfach ein Textilhersteller per se grundsätzlich erstmal mitbringt und hatte über viele Jahrzehnte, ist es für mich ja auch die Übersetzung in die organisatorische Aufstellung. Das heißt, wenn wir Organisationsaudits machen oder eben gebeten werden, auch Textilhersteller mal pointiert zu bewerten von A bis Z, dann kommen wir ja sehr, sehr häufig immer wieder zu den gleichen Konfliktsituationen. Und die Konfliktsituationen sind unserer Ansicht nach basieren immer auf einer grundsätzlichen Fehlinzentivierung zum einen und zum anderen eben auf den typischerweise gewachsenen Strukturen, auf die man einfach versucht hat, neue Kanäle, wie sie häufig genannt werden, und neue Marketing-Kommunikationswege drauf zu stülpen. Das heißt, es gibt immer den sehr, sehr starken Wholesale-Bereich bei einem Textiler.
Ja.
Gibt es bei manchen ja noch den eigenständigen Retail-Bereich. Und dann ist irgendwann im Laufe der Zeit ein Spezialteam dazu gekommen, wo manche Kämpfe zwischen Marketingabteilung und Vertriebs-, also Wholesale-Abteilung noch gar nicht abgeschlossen sind. Das heißt, da sitzt dann immer noch ein Teil des digitalen Teams eben Marketing, weil die machen ja Brand Marketing, heißt es dann. Und deswegen
oder
müssen
wie auch
die
immer,
da sitzen. Oder wie auch immer. Und dann gibt es die Performance-Marketeers, die sitzen dann meistens noch irgendwo in einem vertriebsnahen Team. Jedenfalls ist dieses E-Commerce-Team, wie es häufig immer noch heißt, ich glaube, die Innovativsten haben das irgendwo weggesetzt, die anderen haben das dann unters Wholesale gepackt, die wenigsten haben daraus quasi eine dritte Säule gemacht. Und dann kommen eben jetzt neuerdings natürlich Mischformen auf den Markt, beziehungsweise der Kunde, so wie du ihn auch beschrieben hast, denkt nicht mehr in Kanälen.
Ja.
Und das ist ja jetzt die Hauptherausforderung auch aus einer Vertriebsorganisationsperspektive, sich eigentlich da völlig neu aufzustellen.
Ja, und da glaube ich, da an der Stelle, du hattest zwar vorhin gesagt, natürlich die Erkenntnis ist an vielen Stellen da, aber ich glaube, es gibt eine Erkenntnis, die die meisten tatsächlich übersehen. Und das ist jetzt aus der makropolitischen oder makroökonomischen Sicht eine, die insbesondere für Deutschland zutrifft. Und zwar ist es die Frage nach den gesamten Ausgaben. Also wenn man sich jetzt die letzten 30 Jahre seit 1992 oder sowas Budgetverteilung anguckt, Budgetausgaben und das inflationsbereinigt macht, dann stellt man fest, dass der Mode- und Textilmarkt in Deutschland eigentlich stabil ist. Also wir geben immer unsere, da kann man je nachdem, was man noch mit reinrechnet, ob Heimtex oder sonst was, seine 50, 60 Milliarden nehmen, die sind plus minus konstant. Ja, da ist ein bisschen eine Zunahme drin, okay. Und jetzt habe ich aber ein Problem, dass in den letzten 20 Jahren neue Kanäle dazugekommen sind. Und das kann man ja ganz einfach mit einem Pizzabäcker vergleichen. Ne? Der verkauft irgendwie 10 Pizzen mit seiner lokalen Pizzeria und jetzt macht er aber noch einen Zusatzkanal auf. Und logischerweise, wenn er das online verkauft und dann noch vielleicht noch einen Mobile Shop und sonst was irgendwie noch dazu packt, dann verkauft er trotzdem nur 10 Pizzen. Ja, der Gesamtmarkt gibt nicht mehr her. Das heißt, die verteilt er dann auf 2 oder 3 Kanäle. Das rechnet sich natürlich nicht wirklich. Und deswegen ist es so, dass viele, glaube ich, in der Vergangenheit E-Commerce insbesondere oder diese neuen Kanäle, wie du sie genannt hast, als Wachstumschance gesehen haben. Das mag für einzelne Unternehmen funktionieren, für die Gesamtheit der Branche aber nicht, weil der Kuchen einfach nicht wächst. Und deswegen glaube ich, macht es durchaus Sinn, eben das nicht als ein Add-on auch zu sehen, auch organisatorisch, sondern man muss für mich persönlich das Thema E-Commerce, wenn ich das als Handelsunternehmen machen will, da sind wir zwar schon in Lösung, aber eher unter einer Synergiepotenzial- und Kostenthematik auch betrachten. Und dann entschärfe ich diesen Wettbewerb, weil das, was du beschrieben hast, intern, das wird dadurch ja auch noch verschärft, indem die einen wachsen und die anderen nicht. Und das habe ich ja selber in der Praxis in vielen Stellen erlebt. Dadurch entsteht nicht unbedingt gute Stimmung. Die einen freuen sich und feiern sich, die anderen versuchen zu argumentieren, warum die Zahlen eigentlich doch nicht so schlecht sind, wie sie sind. Und wie du schon sagst, dieses Thema Channel Hopping, was wir irgendwie vor 10 Jahren diskutiert haben, war ja die erste große Erkenntnis, dass man dann doch vielleicht um denselben kämpft, ja, und man sich intern eigentlich das Leben schwer macht. Und ich meine, heute wissen wir es anders, wie du schon gesagt hast, den Studis, und wenn ich bei mir frage, die haben überhaupt keine Ahnung mehr, über welchen Kanal sie eigentlich gerade unterwegs sind. Da ist das Unternehmen in der Tat so wie eine Wolke, mit denen ich halt tatsächlich was mache. Und manchmal kenne ich das Unternehmen gar nicht, bei dem ich eigentlich gerade einkaufe, weil ich über einer Plattform unterwegs bin. Und ich glaube, dieses Verständnis dafür, dass das eine E-Commerce-Strategie oder so eine digitale Vermarktungsstrategie nicht zwingend immer nur auf Wachstum ausgerichtet ist, sondern dass es auch ein Kosten- und Struktur- und Prozessthema ist, das haben, glaube ich, die wenigsten tatsächlich begriffen.
Ja, wobei ja Vertikalisierung, wenn man es dann aus einer Herstellerperspektive betreibt, ja, per se das als Motor haben muss, dieses Verständnis, und dann auch in der Umsetzung natürlich berücksichtigen muss. Nur auf Basis der Themen und Projekte, die wir da sehen auf dem Tisch, ist es doch immer wieder erstaunlich, wie eng und wie verbaut dieses Korsett ist und wie schwer es natürlich dann auch ist, da rauszubrechen.
Ja.
Und dementsprechend ja auch mein Zwischenfazit, dass, sagen wir mal, die Hersteller, vor allem die Fashion-Hersteller, natürlich schon nicht vor einfachen Zeiten stehen, wenn nicht wirklich gewollt harte Schnitte herkommen.
Ja, und ich meine, das kulturelle Beharrungsvermögen in diesen etablierten Strukturen ist natürlich immens groß. Das ist ja auch was, das hat ja die Musikindustrie auch schwer getroffen, weil man einfach die letzten 30, 40 Jahre in einer bestimmten Art und Weise gearbeitet hat und plötzlich ein anderes Produktionsthema hat. Und da an der Stelle muss man sagen, da fangen wir in der Modebranche oder in der Textilbranche erstmal langsam an zu verstehen, was Digitalisierung einfach noch so mit sich bringt. Ich glaube auch, dass Unternehmen diese mittel- bis langfristige Entwicklung der Digitalisierung radikal unterschätzen, was da noch auf uns zukommt. Ob das jetzt Automatisierung in der Produktion ist, ob das andere Produktarten sind, die wir generieren können, ob das eine Verlagerung der Designleistung ist, ob das das Thema künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen sind. Da sind wir jetzt momentan ja noch ganz am Anfang zu verstehen. Und auch da, glaube ich, ist an vielen Stellen das Verständnis noch nicht so da. Ich meine, wenn man so diesen Vergleich noch zieht, vielleicht so zwischen Automobilindustrie und der Digitalisierung, dann kann man sich ja grob an den Zeitplan mal orientieren. 1890 hat ja irgendwie Carl Benz das Auto erfunden, und dann 20 Jahre später gab es so die ersten massenmarktfähigen Produkte. 1900, irgendwie 10 Jahre später, wurden die ersten Unternehmen gegründet. Und 1907, glaube ich, war Ford T-Produktion. Und dann erst so, 1920 ging es so nach und nach in vernünftige Produkte. Und wenn man sich das auf E-Commerce überträgt, dann haben wir eigentlich fast genau dieselbe Zeitschiene. Ne? Also 1990 ging es so langsam irgendwie los, und dann die erste, wenn ich mir überlege, 93, 94, Intershop in Jena und Co. Lief dann hoch, und dann die riesen Firmengründungsblase 99, 2000, war jeder irgendwo mit dabei. Dann irgendwie das erste massenmarktfähige Produkt. Ich meine, kannst das iPhone vielleicht als Durchbruchsthema nehmen, und da sind wir jetzt im Jahr 2020. Und ich glaube, wo wir gedanklich unterwegs sind, auch in der Mode- und Handelsbranche, ist da, wo die Automobilbranche im Jahr 1920 stand. Nämlich, wir reden von Kutschen mit einem Motor. Also kann ich ja jeden mal ins Benz-Museum nach Stuttgart mal empfehlen, das ist ja ganz gut. Und wenn man da so diesen zeitlichen Durchlauf hat, dann sieht man, ab wann Automobilen zu Automobilen werden. Und die Dinger haben jetzt mit den Sachen, die wir heute haben, natürlich auch gar nichts zu tun. Und ich glaube, genau das Bild muss man auch für Digitalisierung und für solche Prozesse in der Mode beispielsweise explizit haben, dass man sagt, ja, unsere Gedankenwelten sind noch basierend auf einem System, was gar keine Computer kannte. Und vielleicht, wenn man mal in Optionen denkt, wir experimentieren relativ viel auch so mit so einem Thema virtuelle Realitäten und wie auch Shops und sowas gestaltet sein müssen, so ein bisschen als Spielwiese. Und wir kommen immer wieder darauf hin, dass der Name virtuelle Realität ja schon sagt, wir versuchen das, was wir echt kennen, virtuell abzubilden. Aber digital habe ich ja ganz andere Möglichkeiten. Also warum muss ich bitte einen Shop online mit dem verknüpfen, wie ich es tatsächlich hier habe? Weil wir es nicht anders kennen. Und ich glaube, da, wenn man da mehr Offenheit zeigt und auch mehr Blick in die Zukunft vielleicht zeigen würde, wo geht denn die Reise hin? Was sind denn Veränderungen, die auf uns zukommen? Dann wird es erst richtig spannend. Und das gilt natürlich für deutsche Unternehmen, insbesondere deswegen, weil wenn wir uns über Produktion Gedanken machen, politische Entwicklung, dann hängen wir natürlich sehr, sehr stark an den Rohstoffen, die wir brauchen für unsere Bekleidung. Und da sind wir international jetzt unbedingt nicht gut aufgestellt an der Stelle. Und ich glaube, das wird also automatisch auch Veränderungen mit sich bringen. Und gerade so, wenn wir über Lead Times und solche sprechen, wo produziere ich, was produziere ich, mit welchen Materialien produziere ich, macht denn langfristig irgendwie so eine 1000-Teile-Produktion irgendwo am anderen Ende der Welt ökologisch tatsächlich Sinn? Das sind sicherlich Themen, die jetzt nicht jetzt in ein, zwei Jahren zu lösen sind, aber ich muss ja heute als Manager irgendwie auch diese Weichen stellen, damit mein Unternehmen da in diese Richtung läuft.
Das setzt aber auch voraus, dass diese Manager, die du gerade ansprichst, natürlich hören und sehen und auch lesen, was der Konsument nicht nur heute will, sondern auch zukünftig. Also wir haben ja vorhin auch kurz das Thema Kommunikation angerissen. Kommunikation geht ja auch in beide Richtungen und man muss dafür offen sein. Wie schätzt du denn diese jetzt mal aus einer Bestandsanalyse diese Situation aktuell ein?
Boah, das Erschreckende ist ja, ich bin ja Gott sei Dank immer wieder mal auch bei anderen Unternehmen drin und kriege ja immer mal hier eine Anfrage und da eine Anfrage. Ich meine, da seid ihr natürlich noch viel intensiver drin. Ich finde es immer erschreckend, wenn man sich anschaut, was Unternehmen tatsächlich über ihre Kunden wissen und wer tatsächlich ihre Produkte kauft und vor allem auch warum. Also ich sage jetzt mal so, 80% wahrscheinlich aller Hersteller haben überhaupt keine Ahnung, wer zum Schluss das Produkt kauft, geschweige denn warum, wo die sitzen. Und selbst E-Commerce-Unternehmen, die rein online sind, haben teilweise überhaupt keine Kenntnis darüber im Detail, wer tatsächlich bestellt. Also ich freue mich dann immer, dass die Umsätze dann da laufen, aber so eigentlich wirkliches Wissen habe ich eigentlich nicht. Und das finde ich extrem erschreckend. Und das ist bei den Herstellern natürlich umso schlimmer, weil wenn die dann an ihre Wholesaler abverkaufen, dann sind das für die Kunden. Und wer dann zum Schluss mit dem Produkt tatsächlich rumläuft, das hat eigentlich interessiert niemand. Und das Zweite, glaube ich, und das hängt dann damit auch zusammen, ist, dass gerade bei der Produkterstellung es ja häufig so ist, dass wir so in Traumwelten leben. Ne? Also ich habe dann irgendwie meinen Traumkunden, den ich mir gebastelt habe, der in meiner Imagebroschüre ist. Und was man dann immer ganz gut machen kann, ist, geh mal auf die Straße und schau dir mal an, wer denn tatsächlich deine Klamotte trägt. Das ist das echte Leben. Und ich glaube, da ist auch viel verloren momentan. Und die wenigsten haben eigentlich auch eine Fähigkeit, das sehe ich oft, diese Daten tatsächlich zu nutzen und auszuwerten. Also dieser Schritt, den man ja immer so typischerweise sagt, von Daten zu Informationen zu Wissen. Also wir haben schon wenig Daten, geschweige denn, dass wir die irgendwie zu sinnvollen Informationen führen, geschweige denn, dass die irgendjemand versteht. Und ich glaube, da ist es auch so, da haben wir auch einen Mangel an Fachkräften einfach. Also weil wir auch, da muss man auch selbstkritisch die Hochschulen und die Ausbilder sehen, nicht wirklich darauf Wert gelegt haben, Leute bereitzustellen, die genau diese Kompetenzen mitbringen. Und das seht ihr wahrscheinlich genauso, adäquate Ansprechpartner zu finden und adäquate Leute zu finden, die dieses System so verstehen und die mit diesen Informationen was anfangen können. Das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung.
Total. Und das sehen wir auch bei Online-Pure-Playern oder wie man sie nennt, nennen möchte. Das wird ja immer vorausgesetzt, dass genau die Unternehmen das sehr, sehr gut machen. Aber da würde ich absolut auch bei der Zahl bleiben. Ich glaube, 80% der Online-Händler verstehen ihren Endkunden auch nicht. Warum? Die konzentrieren sich natürlich bei der ganzen Thema Daten auf die optimale Ausspielung von Kampagnen, auf die optimale, auf den optimalen CPC oder CLV, ja, und wie man den erreichen kann. Aber letztlich ein wirkliches, tatsächliches Interesse, ja, was ja jetzt zumindest ja auch schon mal irgendwo intrinsisch gegeben sein sollte, wenn man sich in dem Umfeld bewegt, ein Interesse an dem Endkonsumenten besteht eben nicht. Und deswegen kam meine Frage ja auch in die Richtung, wenn ich jetzt mir vorstelle, was alles jetzt da noch kommen mag, dann ist ja gleichzeitig auch die Fragestellung erlaubt, wie genau und wie viel mehr muss ich eigentlich hinhören, damit ich überhaupt das Gespür entwickle.
Ja.
Und zu dieser Erkenntnis komme.
Ja, also deswegen glaube ich auch, diese Ist-Situation, so wie wir sie bis jetzt einfach mal skizziert haben, beschrieben haben, dürfte vielen bekannt sein und jeder sollte einigermaßen Klarheit darüber haben, wo man herkommt und warum die Situation so ist, wie sie ist. Ich glaube, die Lösungen, die wir brauchen, sind sehr, sehr vielfältig und ich glaube, da können wir, wenn wir das nächste Mal zusammensitzen, mehr drüber sprechen, welche Ansätze wir haben, weil ich glaube, da braucht man ein bisschen mehr Zeit dazu.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Brücke. Ja, dann scheint vielleicht ja auch wieder die Sonne, beziehungsweise da wir uns ja noch im kalten Winter befinden, dann sitzen wir tief im Schnee, ja, und können über eine Branche sprechen, die wahrscheinlich gerade frohlockt, weil doch alle nochmal dicke Pullis und dicke Jacken brauchen. Und vielleicht den Sale nochmal kurz ausschalten. Jochen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich denke, wir werden uns wieder sprechen und hören und dann werden wir genau über diese Lösungsansätze und die Möglichkeiten sprechen. Die sind nämlich auch immens. Es gibt immens viele Probleme, aber es gibt auch immens viele Möglichkeiten. Und mit dem Fazit, vielen Dank an alle Zuhörer und auf bald.
Tschüss, Lennart.